In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe erfahrt ihr, wie man mit zermahlenem Gestein CO2 aus der Luft holen kann, warum man einige hunderttausend Flugzeugstarts braucht, um einen Vulkanausbruch nachzuahmen und wieso es schade ist, dass in Deutschland die meisten Dächer dunkelrot bis schwarz sind. Viel Spaß! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß, letzte Woche war Problem, also ist heute wieder Liebe dran und gute Laune ist also angesagt. Aber ich muss sagen, gute Laune fällt mir ein bisschen schwer heute und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist das heute schon die vorletzte Folge von unseren geplanten 20 Folgen, jetzt mal ganz in Ruhe.
Ja, stimmt. Nächste Woche ist dann zum letzten Mal sozusagen für unser Projekt. Aber da wollen wir am Ende dieser Folge auch nochmal ausführlich drüber reden, was passiert.
Genau, es gibt noch einen zweiten guten Grund, bis zum Ende heute dran zu bleiben, weil wir haben auch noch eine gute Nachricht am Ende, die wir euch unbedingt mitteilen möchten.
Ja, sehr gut sogar.
Aber jetzt, Jens, sag mal, was ist denn der zweite Grund, dass du hier heute im Studio Trübsal bläst?
Ja, naja, also Anfang Februar kam schon wieder so eine ungute Rekordnachricht in Sachen Klima, nämlich über den Januar 2025. Und das wisst ihr ja auch, das war wieder der wärmste Januar seit Beginn der Aufzeichnungen. Und da wird man ja immer ein bisschen nachdenklich.
Ja, das stimmt. Die globale Temperatur lag im Januar jetzt bei 13,23 Grad. So genau haben die das angegeben. Und damit 1,75 Grad über diesem vorindustriellen Niveau. Und das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem auch gruselig, finde ich. Und jetzt fragen sich natürlich auch alle, wird es nun immer schneller, immer wärmer? Aktuell sieht es ja leider danach aus.
Ja, Leute, ich kann verstehen, dass das alles ein bisschen runterzieht, aber heute ist positives Denken angesagt. Heute lieben wir was und wir müssen sogar der IPCC, der Weltklimarat, sagt, was wir heute zu lieben haben.
Wir sollen laut IPCC etwas lieben, das könnt ihr uns doch nicht auch noch vorschreiben.
Nein, nein, die schreiben ja auch nichts vor. Aber die IPCC-Berichte, die sagen eben, außer die Emissionen auf Null zurückzufahren, werden noch weitere Maßnahmen benötigt. Mhm. Und wir sprechen über einige davon. Wir sprechen sozusagen über Eingriffe dieser Art, wenn wir in der heutigen Folge sagen, wir lieben Geoengineering.
Mhm. Geoengineering. Also ich finde, das Wort klingt jetzt gar nicht so liebenswert. Geoengineering klingt so böse, wie so ein James Bond Bösewicht, der die ganze Welt mit Geoengineering beherrschen oder vernichten will. Übersetzt bedeutet das ja Manipulation des Erdsystems mit technischen Mitteln. Also da geht's doch um globale künstliche Eingriffe in die Natur, um das Klima irgendwie wieder hinzubiegen. Und sowas brauchen wir, sagt der Weltklimarat?
Ja, der sagt, dass wir sowas in der Richtung brauchen, weil jetzt schon klar ist, wir sind viel zu langsam beim Reduzieren der Treibhausgasemissionen. Also aktuell stoßen wir ja sogar weltweit gesehen jedes Jahr immer noch mehr aus als im Jahr davor. Mhm. Dieser Trend ist noch nicht gestoppt. Und selbst wenn wir in diesem Jahrzehnt da diesen Turnaround schaffen, also dass wir Jahr für Jahr immerhin weniger Treibhausgase in die Luft pusten, sammelt sich ja trotzdem immer weiter immer mehr CO2 in der Luft an. Mhm. Und wir sind ja vermutlich jetzt schon bei 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau angekommen. Und selbst die 2 Grad Erwärmung, die ja so eine Art Mindestziel ist, die werden wir wohl auch reißen. Das heißt, wir brauchen noch irgendwie andere Methoden. Irgendwas Geoengineering-mäßiges müssen wir wohl machen.
Also ihr meint, wir als Menschheit müssen zusätzliche Maßnahmen ergreifen, abgesehen von CO2 einsparen, um den Temperaturanstieg zu bremsen oder um ihn sogar etwas zurückzudrehen. Das ging ja auch.
Genau. Und der Grund, warum das notwendig sein wird, ist eben, dass die Energiewende und andere Maßnahmen, um den Ausstoß von weiteren Treibhausgasen auf Null zu bringen, viel zu langsam vor sich geht. Also, wenn man es so sieht, machen wir ja aktuell schon Geoengineering im großen Stil. Wir verändern rasant die Zusammensetzung unserer Atmosphäre und sorgen damit eben dafür, dass das Klima sich weltweit und ständig erwärmt. Und jetzt ist die große Frage, können wir auch Dinge tun, die in die andere Richtung wirken, also kühlend sozusagen ins Klimasystem eingreifen?
Mhm. Ich weiß, dass es da ja viele Ideen gibt für dieses Geoengineering. Manchmal wird es auch Climate Engineering genannt. Und manche dieser Ideen, die klingen schon ganz schön verrückt und auch gefährlich sogar. Vor allem, weil damit ja oft auch unkalkulierbare Nebenwirkungen dann verbunden sind, wenn man solche Maßnahmen ergreift als Menschheit. Das mit dem Geoengineering scheint mir dann manchmal so ein bisschen zu sein, wie wenn man mit einer eigentlich ja heilbaren Krankheit zum Arzt geht, aber der Arzt sagt, nee, das allen total gut bekannte Medikament, das bekommst du nicht, das ist zu teuer oder gerade nicht lieferbar. Wir behandeln jetzt mal nur die Symptome und das machen wir auch noch mit einem Medikament, was total heftige Nebenwirkungen hat. Ne? Also so kommt mir das manchmal vor.
Ja, das ist wirklich ein guter Vergleich. Wobei, es gibt da eben sehr unterschiedliche Medikamente in dieser Geoengineering-Apotheke. Manche sind wirklich nur Symptombekämpfung, auch mit starken Nebenwirkungen wahrscheinlich. Andere gehen aber auch schon näher an die Ursachen ran. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Und ich würde deshalb vorschlagen, wir machen heute wirklich mal so eine spannende Reise durch die Ideenwelten dieser Klimamanipulation. Und Ideen muss man dazu sagen, denn es ist genau wie bei der Kernfusion. Es gibt noch keine brauchbaren Lösungen. Das ist alles noch im Forschungsstadium.
Gut, dann legen wir los. Also womit fangen wir jetzt an? Warte mal, eine Idee habe ich jetzt gleich selbst. Es gibt doch diesen Gedanken, so große Weltraumspiegel ins All zu schießen, die dann Teile der Sonnenstrahlung direkt zurück ins All spiegeln sollen, bevor sie unsere Atmosphäre erreichen. Und dann würde das die Erde kühlen. Das würde ich jetzt super finden. Da müssten wir auf der Erde gar nichts verändern, weil die Dinger sind ja dann im All und die würden hier unten nicht störend rumstehen.
Ja, da hast du dir gleich das aller Science-Fiction-mäßigste überhaupt rausgesucht. Wir werden da heute noch drüber sprechen, aber lass uns mal mit den irdischen Ideen anfangen, die auch etwas leichter umzusetzen sein werden.
Finde ich schade, ehrlich gesagt.
Ja, gut. Aber wir bleiben bei deinem Grundprinzip, nämlich dafür sorgen, dass Sonnenstrahlen zurück ins All geschickt werden. Wir haben das in einer unserer frühen Folgen ja so schön gesagt, Annahme verweigert in Bezug auf das Sonnenlicht. Und das ist einer von zwei ganz prinzipiellen Ansätzen, wie man die Erde kühlen könnte. Und das macht uns die Erde ja auch schon selbst vor, dass das gehen kann. Sie hat ja eine Albedo und sorgt damit dafür, dass ein Teil der Sonnenstrahlung hier gar nicht erst aufgenommen wird.
Ja, Albedo war ja das Fachwort für dieses Rückstrahlvermögen der Erde. Also genau. Wie viel Prozent der Sonneneinstrahlung schickt die Erde per Reflexion direkt zurück ins All? Das war so ein knappes Drittel tatsächlich der Energie, die von der Sonne kommt, richtig?
Genau, ungefähr 30%. Und wenn es nun kühler werden soll auf der Erde, dann könnten wir ja versuchen, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Albedo der Erde größer wird. Mhm. Und am besten wäre es, wir könnten dieses Rückstrahlvermögen sogar dynamisch steuern, sodass wir quasi genau die Temperatur erreichen können, die wir haben wollen, abhängig davon, was an Treibhausgasen unterwegs ist oder sonst so passiert. Und diese Art von Geoengineering nennt man Solar Radiation Management.
Mhm. Also Sonneneinstrahlungsmanagement. Klingt toll. Also das liebe ich jetzt schon. Aber bevor wir da jetzt in die Details gehen, du hast gesagt, das ist eine von zwei Grundideen. Welche ist denn die zweite Grundidee, mit der man die Erde kühlen könnte?
Ja, die läuft unter dem Begriff Carbon Dioxide Removal.
Okay, also da geht es dann darum, das Treibhausgas Kohlendioxid in großem Stil wirklich aus der Luft herauszuholen.
Genau.
Aktiv. Also natürlich nur den Anteil, den wir Menschen dazu getan haben, vermutlich. Also das sind zwei Wege, Energie, die reinkommt von der Sonne, reduzieren oder durch Treibhausgasentnahme sozusagen die Energie besser wieder rauskommen zu lassen aus unserer Atmosphäre in Richtung All. Das sind die beiden Wege.
Genau, und über den zweiten sprechen wir gleich im Anschluss. Jetzt machen wir erstmal Solar Radiation Management. Mhm. Bevor man das gleich ins Extrem denkt und Spiegel ins All schafft, um dort dann schon das Sonnenlicht abzufangen, sollten wir vielleicht erstmal schauen, was auf der Erde hier möglich ist. Und da fallen einem eigentlich ja gleich zwei Ideen ein, wenn man einfach mal schaut, was jetzt alles schon zur Albedo der Erde auf ganz natürliche Weise beiträgt.
Mhm. Das sind ja die weißen Eisflächen, vor allen Dingen an den Polen. Mhm. Und noch wichtiger, weiß ich ja von euch, sind das die Wolken, also zumindest die tiefen Wolken. Die haben ja sogar noch den größten Anteil an der Albedo der Erde. Also müssten wir, wenn wir das geoengineeren wollen, die Albedo erhöhen, müssten wir künstlich tiefe Wolken machen. Das erscheint mir jetzt auch so ein bisschen einfacher, als irgendwo künstliche Eis- und Schneeflächen zu erzeugen. Das würde doch ganz schön viel Aufwand erfordern, die dann alle wieder zu kühlen, damit sie nicht wegschmelzen. Also da bräuchte man vermutlich eine ganze Menge Schneekanonen für und die verbrauchen dann selber wieder ganz viel Energie. Ne?
Ja, Schneekanonen sind bestimmt keine gute Idee, aber es gibt ja auch weiße Farbe. Also, wenn du dich in Deutschland umschaust, ist es ja so, die Dächer sind bei uns fast alle rot oder schwarz. Und ja, die schwarze Farbe ist eben deshalb schwarz, weil sie ja fast alle Sonnenstrahlung absorbiert. Das heißt, da wo es schwarz ist, wird es eben besonders heiß. Das kennt jeder, der mal bei strahlender Sonne barfuß über eine Teerstraße gelaufen ist zum Beispiel.
Also, da müsste man quasi alle Dächer weiß machen und dann auch noch Straßen und Parkplätze dazu. Und das könnte dann, wenn die ganze Welt das mitmacht, natürlich einen Effekt haben auf die Albedo der Erde. Ist das so?
Es gibt jedenfalls mehrere Forschungsprogramme, die das untersuchen. Zum Beispiel gibt es in Los Angeles ein Pilotprojekt, wo Asphaltflächen durch eine bestimmte Beschichtung aufgehellt werden. Und es gibt auch in Frankreich Projekte mit dem Namen Cool Roofs, wo also Flachdächer wirklich mit weißer Farbe angemalt werden. Und es gibt auch das Vorhaben, bei Neubauten helle, reflektierende Dächer vorzuschreiben. Das ist zum Beispiel schon in einigen Regionen in Kalifornien verpflichtend. Aber man muss ja auch sagen, Städte und Asphaltflächen und Dächer machen ja auch nur einen kleinen Teil der Erdoberfläche aus. Man kann damit was bewirken, aber es ist nicht der ganz große Wurf.
Ja, ja, aber es scheint ja doch zu funktionieren. Viele Städte in ganz heißen Gegenden malen ja schon seit Jahrhunderten ihre Häuser weiß an, damit in den Häusern und in der Stadt nicht zu heiß wird. Aber das wirkt dann ja vielleicht eher lokal auf die Temperaturen in diesen Ortschaften und nicht global.
Genau, das sind eben Ansätze, die besonders wirksam sind, um Städte zu kühlen, die ja auch schon große Probleme mit der Erderwärmung haben. Aber für einen globalen Effekt wird es wahrscheinlich nicht reichen. Wenn man jetzt alle Siedlungsflächen von uns Menschen aufhellen wollte, wäre das natürlich auch sehr teuer und ein sehr großer Aufwand. Aber ich denke trotzdem immer, Mann, so ein schwarzes Dach, das muss doch nicht sein. Wir könnten uns einen Gefallen tun, wenn es reflektieren würde.
Könnten ja weiße Autos fahren nur noch.
Ja, zum Beispiel.
Auch eine große Fläche alles zusammen.
Wenn es Elektroautos sind. Ja. Es gibt aber noch mehr Ideen, die Albedo der Landflächen zu vergrößern. Die klingen dann aber auch zunehmend aufwendig. Also zum Beispiel in Wüsten auf riesigen Flächen reflektierende Folien auszulegen oder sogar Nutzpflanzen zu züchten, die dann ja immerhin von selber wachsen, die hellere Blätter haben als die gegenwärtigen Sorten. Das wirkt sich natürlich darauf aus, was die an Energie dann aufnehmen können und ihre Photosynthese oder so. Aber das könnten zum Beispiel auch Sachen sein, die einen Effekt haben.
Mhm. Wird also tatsächlich dran geforscht auch, ja, an sowas. Mhm. Okay, aber das klingt alles ganz schön aufwendig und noch so ein bisschen weit weg, also aber trotzdem Oberflächen Albedo erhöhen, das kann ja eine gute Idee sein, denn damit kann man ja immerhin Temperatur lokal in den Städten etwas reduzieren. Das ist ja schon mal verbrieft, dass das funktioniert.
Ich war zum Beispiel super begeistert zu sehen, im Kindergarten meiner Kinder haben die so ein großes weißes Sonnensegel sich extra neu installieren lassen über dem Platz, wo die Kinder dann spielen. Und es ist so klug und es ist so vernünftig. Es reflektiert das Sonnenlicht, es spendet Schatten. Es ist genau das, was man in den Städten braucht in Zukunft.
Hast du ein Lob ausgesprochen auf dem Elternabend?
Was natürlich nicht heißt, dass man nicht auch ordentlich Bäume pflanzen soll, weil die kühlen ja auch durch die Verdunstungskälte. Ja. Also das ist dann nochmal so ein kleiner Wettbewerb. Was funktioniert besser?
Man kann ja alles machen.
Genau.
Man kann ja neben das Sonnensegel noch so einen Baum pflanzen.
Gute Idee.
Die nächste Idee, um die Albedo zu vergrößern, ist ja, tiefe Wolken zu vermehren. Die tiefen Wolken reflektieren ja besonders viel Sonnenlicht ins All zurück. Aber ehrlich gesagt, kommt mir das noch ein bisschen aufwendiger vor, wenn man jetzt plötzlich Wolken herstellen müsste.
Ja, das ist auch extrem aufwendig. Trotzdem wird drüber nachgedacht. Es gibt zum Beispiel die Idee, mit so einer riesigen Flotte von Schiffen permanent über die Weltmeere zu schippern und dann mit diesen Schiffen so einen Salzwassernebel in die Luft zu sprühen mit irgendwelchen Schornsteinen. Und das Wasser verdunstet dann in der Luft, ne? Und dabei entstehen Salzkristalle und die sollen dann als Kondensationskeime dienen, um eben Wolken zu bilden.
Also das klingt jedenfalls schon mal gut. Und wenn es jetzt doch Probleme damit geben sollte, so rein vom Aufwand her, dann heben wir uns das für nächste Woche auf. Das ist ja die Problemfolge. Gibt es denn noch mehr erdnahe Ideen? Also oder können wir jetzt über die Weltraumspiegel endlich sprechen? Die wollte ich ja wirklich schon noch gerne drin haben hier.
Also einen Ansatz gibt's noch und das ist auch wohl der am besten erforschte, würde ich sagen. Auch weil die Natur das schon erfolgreich vorgemacht hat, nämlich mit dem Pinatubo-Effekt.
Ah, Pinatubo, das ist ja der Vulkan auf den Philippinen, der ist in den 90ern ausgebrochen. Ich glaube, darüber haben wir ja schon mal in unserem Physiker-Podcast bei Audible auch gesprochen.
Genau, und der Ausbruch, der war so gewaltig, dass die globale Temperatur für ein Jahr um etwa ein halbes Grad abgesunken ist.
Ja, wegen eines Vulkanausbruchs, ich erinnere mich. Verrückt eigentlich, bisher sind in diesem Podcast Vulkane dafür verantwortlich, dass die Erde wärmer wurde. Also in der Folge über die Eiszeiten habt ihr erklärt, dass einige der großen Klimaveränderungen vor Jahrmillionen oder Jahrmilliarden auf Vulkanausbrüche zurückzuführen waren, weil dabei aus den Vulkanen sehr viel CO2 in die Luft gelangte und deswegen die Atmosphäre sich aufgewärmt hat. Der Pinatubo-Ausbruch hat aber die Erde abgekühlt.
Genau, ja. Vulkane können im Prinzip beides. Für eine merkliche große Erderwärmung müssen sehr, sehr viele Vulkane ausbrechen oder riesige Vulkanfelder sozusagen. Nur dann kommt dabei so viel CO2 raus, dass es tatsächlich über Jahrtausende das Klima merklich aufheizt. Bei einem Einzelereignis ist das viel zu wenig CO2. Da überwiegt kurzfristig tatsächlich der kühlende Effekt. Und der entsteht dadurch, dass Aerosole freigesetzt werden, die so ein Vulkan auch bis hoch in die Stratosphäre, also in hohe Luftschichten schleudern kann. Und die kühlende Wirkung kommt dann aber nicht dadurch, dass sich Wolken an diesen Aerosolen bilden, sondern es sind diese fliegenden Teilchen selbst, die dann Sonnenlicht reflektieren.
Genau, und das geht so. Also der Pinatubo, der hat bei seinem Ausbruch, das war ganz genau am 15. Juni 1991, ja, geschätzte 10 bis 20 Millionen Tonnen von dem Gas Schwefeldioxid in die Stratosphäre geschleudert, also in 20 Kilometer Höhe. Und das Schwefeldioxid, das hat dann da reagiert mit der Luftfeuchtigkeit, also mit den Wassermolekülen in der Luft, zu Schwefelsäure. Und daraus haben sich dann wiederum so kleine Schwefelsalzpartikel gebildet, sogenannte Sulfate. Und die schweben dann als Aerosole da in der Atmosphäre und reflektieren das Sonnenlicht zurück ins All. Und zwar bis zu einem Jahr lang, weil es eben sehr lange dauert, bis diese kleinen Partikelchen wieder zur Erde abgesunken sind.
Und die Sonneneinstrahlung ist dadurch weltweit für ein Jahr um mehrere Prozent verringert worden. Und das hat dann für eine Abkühlung von einem halben Grad gesorgt. Also wirklich ein Rieseneffekt.
Weltweit ist der Effekt gewesen, weil sich diese Partikel um die ganze Welt oben in der Stratosphäre so gleichmäßig verteilt haben halbwegs.
Das ist schon naja, es ist der Durchschnittswert. Ja. Es gab natürlich Regionen, da ist es weniger abgekühlt, in anderen ist es stärker.
Aber es gab überall Effekte. Das ist schon interessant. Schon beeindruckend, was so ein Vulkanausbruch anrichten kann, auch wenn das natürlich jetzt ein besonders heftiger Vulkanausbruch war. Aber wollen wir das jetzt wirklich nachmachen? Also Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Stratosphäre schicken? Wie schickt man das überhaupt dahin?
Na, man bräuchte schon Spezialflugzeuge, weil man muss ja wirklich in 20 Kilometer Höhe fliegen. Das können normale Flugzeuge nicht. Nur da kann das Schwefeldioxid dann wirklich die Wirkung entfalten, die man braucht. Oder man könnte es auch mit Ballons versuchen. Aber ganz grundsätzlich funktioniert die Idee, das hat ja Pinatubo schon bewiesen.
Ja, aber das müssten doch wahnsinnig viele Flugzeuge sein, die da hochfliegen. Also sagen wir mal, wir wollen jetzt auch diese 0,5 Grad Celsius Absenkung, so wie es der Pinatubo, der Vulkan, geschafft hat. Das wären ja dann jedes Jahr 10 bis 20 Millionen Tonnen von diesem Gas, das wir da hochschaffen müssen. Und was kann denn so ein einzelnes Flugzeug laden? Wie viele bräuchte man denn dann, wie viele Flugzeuge?
Also man bräuchte sicherlich eine Flotte von einigen Tausend und die müssten dann auch ein paar hunderttausend Mal im Jahr starten, also hunderttausende Flüge braucht man. Aber das ist jetzt eigentlich im Vergleich zur normalen zivilen Luftfahrt gar nicht so viel, weil zum Beispiel im Jahr 2019, also noch vor Corona, da gab es weltweit 38 Millionen kommerzielle Flüge. Also schon 1% davon würde vielleicht ausreichen, um die Erde um 0,5 Grad abzukühlen.
Das klingt ja jetzt irgendwie schon mal machbar, aber sagt mal, dieses Schwefeldioxid, das klingt irgendwie auch nicht so gesund, klingt ein bisschen giftig. Und das wird dann ja auch irgendwann wieder nach unten rieseln, habt ihr gesagt, innerhalb von so einem Jahr. Und das sind ja so Partikel, das kann ja nicht so richtig gut sein.
Ja, also es wäre wirklich wohl nur eine Notlösung, würde ich mal sagen. Allerdings, man muss auch nicht unbedingt Schwefeldioxid nehmen. Man könnte auch auf andere, harmlosere Stoffe ausweichen. Zumindest wird auch an anderen Stoffen geforscht.
Ja, also ich gebe zu, bevor hier unten jetzt alle vor Hitze krank werden oder Häuser weggeschwemmt werden und Ernten ausfallen, wäre ja so ein künstlicher Pinatubo-Effekt vielleicht ein letzter Ausweg. Auch wenn man dann ja vermutlich diese Partikel immer weiter in die Atmosphäre bringen müsste, damit der Kühleffekt auch dauerhaft ist. Dann dürfte man ja mit dem Fliegen eigentlich erstmal nicht mehr aufhören, damit der Kühleffekt auch da bleibt. Ne?
Das ist eins der Probleme. Ja. Es gibt noch andere. Aber nächste Woche.
Okay, alles klar. Aber ich muss da sagen, apropos diese Woche, nächste Woche, mir fällt es nach den ganzen bisher vorgetragenen Ideen ein bisschen schwer immer noch zu sagen, ich liebe Geoengineering. Also irgendwie kommt es mir doch einfacher vor, wenn wir den CO2-Ausstoß eben schnellstens reduzieren, als jetzt solche Aufwände zu machen, um Geoengineering zu betreiben.
Ja, gut, dann brauchen wir ja eigentlich auch über die Sache mit den Spiegeln im All gar nicht mehr groß reden. Das ist nämlich nochmal um viele Größenordnungen aufwendiger. Also da müsste man sozusagen das, was wir an Flugzeugstarts besprochen haben, in Raketenstarts umwandeln, um damit genug Spiegelzeug ins All zu bringen. Für alle, die das genauer wissen wollen, wir haben eine ganze Folge darüber gemacht bei Sag mal du als Physiker. Wir packen den Link in die Shownotes und da kann man die Idee mit den Weltraumspiegeln zur Klimakühlung nochmal gründlich zerlegt hören.
Gut, und noch aufwendiger als Weltraumspiegel wird es nicht mehr. Deswegen lassen wir jetzt mal dieses Thema Solar Radiation Management, so hieß das, ne? Sonneneinstrahlungsmanagement. Das lassen wir jetzt mal links liegen, das haben wir jetzt abgehakt und wenden uns mal dem zweiten großen Ansatz zu, mit dem man das Erdklima für uns positiv manipulieren könnte, nämlich dem anderen Ansatz. Carbon Removal hieß das, ne? Carbon Dioxide Removal. Und da geht es doch darum, das Treibhausgas, also CO2, wieder aus der Atmosphäre aktiv rauszuholen. Also den menschengemachten Anteil natürlich nur, sonst würde es ja zu kalt werden. Und das klingt jetzt gegenüber dem Solar Radiation Management irgendwie eher harmlos. Denn wir bekämpfen damit ja nicht Symptome, sondern wir gehen damit ja der Ursache des globalen Warmwerdens auf den Grund, nämlich den Treibhausgasen.
Ja, das stimmt. Wobei die Frage wäre natürlich schon, was ist wirklich die tiefe Ursache für die Erderwärmung? Das ist ja eigentlich die Tatsache, dass wir wahnsinnig viel fossile Energieträger verbrennen, weil erst dadurch kommen ja die Treibhausgase in die Luft. In diesem Sinne packt also auch dieses Carbon Dioxide Removal nicht wirklich das Grundproblem an. Und daher muss man mit solchen Maßnahmen natürlich auch höllisch aufpassen. Also wenn die Aufwände jetzt für technische Maßnahmen, um das CO2 aus der Luft zu holen, größer sind als die Aufwände, um den menschlichen CO2-Ausstoß um die gleiche Menge zu reduzieren, dann wäre das natürlich eine blödsinnige Maßnahme.
Aber was meinst du jetzt mit Aufwänden?
Naja, zum Beispiel die wirtschaftlichen Kosten. Ja, also wenn es billiger ist, mit einem Umstieg von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe zum Beispiel die Menge X an CO2 einzusparen, als wenn man stattdessen irgendein technisches Verfahren anschmeißt, um die gleiche Menge aus der Luft zu holen, dann sollte man lieber die Finger davon lassen und lieber den Umstieg auf die Wärmepumpe finanzieren oder irgendwie subventionieren.
Aber wir können uns ja mal die verschiedenen Möglichkeiten angucken. Und auch da dient uns wieder die Natur als Vorbild. Wir haben ja zum Beispiel in unserer Folge über den Ozean erzählt, dass ungefähr ein Viertel des CO2, das wir Menschen in die Luft freisetzen, dann wieder von den Ozeanen gebunden wird, also gar nicht in der Luft bleibt, sondern ins Wasser übergeht. Der größte Teil direkt, weil es als Kohlensäure im Wasser gelöst wird und ein kleinerer Teil auch verbaut sozusagen in Algen und anderen Wasserpflanzen, wenn sie dann absterben und auf den Meeresboden runtersinken. Ein weiteres Viertel des CO2, das wir in die Luft freisetzen, wird auf dem Festland gebunden. Da sind es Pflanzen, die den größten Effekt haben. Aber es gibt noch einen weiteren Weg, wie an Land CO2 gebunden wird, nämlich durch Gestein, das CO2 binden kann und verwittert. Dadurch wird auch der Luft CO2 entzogen. Und deswegen kann man sagen, in Summe entsorgt die Erde schon die Hälfte des CO2, das wir in die Luft entlassen, auf diesen beiden Wegen, ins Wasser und an Land, und lässt es gar nicht in der Atmosphäre.
Aber dann läge es ja nahe, dass wir der Erde dabei helfen, wenn sie es schon entsorgt. Also dass sie dann, wenn wir sie ein bisschen unter die Erdarme greifen, noch mehr CO2 aus der Luft fischen kann oder dauerhaft binden kann. Und das hieß ja zum Beispiel Wälder aufforsten, wo vorher keine waren zum Beispiel.
Das wäre zum Beispiel eine Methode. Es gibt ja Ideen, große Baumplantagen anzupflanzen und die Bäume holen dann das CO2 aus der Luft, während sie wachsen, und binden den Kohlenstoff im Holz. Dann hat man eine Menge Holz. Dann darf man bloß nicht auf die Idee kommen, das zu verbrennen, weil dann war der Aufwand umsonst. Aber wenn man das Holz zum Beispiel benutzt, um daraus Häuser zu bauen oder andere Sachen zu machen, die einfach lange Bestand haben, dann bleibt der Kohlenstoff da drin ja gebunden. Und man kann mitunter sogar noch Beton ersetzen, bei dessen Herstellung ja auch besonders viel CO2 frei wird. Also das wäre dann ein Win-Win, das auf Holz umzustellen und den Kohlenstoff so wegzusperren sozusagen.
Ja, wobei, da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus beim Thema Wald. Das kann in der Praxis auch ganz schön schief gehen, wenn man diesen Weg einschlägt. Die Probleme, die das ja dann wären, die verschieben wir aber vielleicht auf nächste Woche. Da hole ich dann ein bisschen aus.
Okay, da bin ich gespannt. Und ja, wenn man ganz sicher gehen will, dann kann man natürlich auch einfach eine Fläche nehmen und die sich selbst überlassen. Dann wachsen da ganz natürlich Wälder heran, also zumindest wenn es in der richtigen Klimazone ist. Und wenn man die dann in Ruhe lässt, dann binden die nach und nach natürlich CO2. Mhm. Aber dafür braucht man natürlich auch viele Flächen, die man erstmal dem Wirtschaftskreislauf entziehen muss. Kostet also auch viel Geld.
Genau, man kann das Holz ja nicht verkaufen. Das kostet Geld, das nicht zu verkaufen.
Oder? Genau, vorher hat man es halt verkauft. Mhm. Aber am Ende hat es natürlich nur positive Nebenwirkungen, wenn man die Wirtschaft mal außen vor lässt.
Besonders wirkungsvoll wäre es übrigens, wenn man ehemalige Moore wieder feucht werden lässt, also wieder zu Mooren macht. Wiedervernässung ist da so ein Begriff. Moore können nämlich richtig, richtig viel Kohlenstoff binden, also mehr als die gleiche Fläche Wald oder Wiese oder was man so haben kann. Und das liegt daran, dass die Pflanzen, die in Mooren wachsen, kaum verrotten, sondern den Kohlenstoff sozusagen bei sich behalten. Die sind ja größtenteils von Wasser bedeckt, und das bremst das Verrotten, was eigentlich Kohlenstoff wieder entlassen würde. Und wenn das eben so passiert, dass der Kohlenstoff nicht wieder entlassen wird, dann entsteht Torf. Und den Torf sollte man dann im Moor liegen lassen und auch wieder, Achtung, Achtung, nicht verbrennen oder in Blumenerde irgendwo ausbringen. Dann hat man da richtig schön viel Kohlenstoff gebunden in diesen Flächen.
Das leuchtet ja auch alles ein, was Sie jetzt gesagt haben. Aber das ist eigentlich ja auch eher Renaturierung, und ich würde das gar nicht so sehr unter Geoengineering jetzt fassen. Und das dauert doch auch sicher, bis solche Maßnahmen Wirkung zeigen.
Das stimmt, das dauert. Aber man sollte es als einen Baustein trotzdem umsetzen. Und es gibt ja auch noch mehr Ideen. Es wird zum Beispiel intensiv daran geforscht, die Verwitterung von Gestein anzukurbeln. Das ist also sozusagen der nächste Vorgang, den die Natur auch schon vormacht. Und vielleicht können wir dafür sorgen, dass auch dabei noch mehr als sowieso schon Kohlendioxid aus der Luft gebunden wird.
Verwitterung ankurbeln, da fragt man sich ja auch, wie soll das gehen? Verwittert wird ja ganz von alleine.
Ja, schon, aber die Frage, wie viel Gestein eigentlich verwittert, hängt ja im Wesentlichen davon ab, wie viel Gesteinsoberfläche ist eigentlich im Kontakt mit der Luft und mit dem CO2-haltigen Regenwasser, denn es verwittert, wenn Wassertropfen durch die Atmosphäre fallen, dann löst sich CO2 darin, dann kommt das in Kontakt mit Gestein und es muss ja auch halbwegs frisches Gestein sein, was nicht schon fertig verwittert ist an seiner Oberfläche. Und diese sozusagen frische Gesteinsoberfläche, die aufnahmebereit ist für Kohlenstoff, die könnte man versuchen zu vergrößern, indem man zum Beispiel weltweit wirklich Steine zermahlt und als Gesteinspulver in die Gegend wirft. Und also da, wo es nicht stört. Man kann das aber zum Beispiel auch auf Feldern machen, die bewirtschaftet werden. Das wäre dann eine Art Mineraldünger. Geht nicht mit allen Gesteinsarten, sondern nur mit denen, die dafür geeignet sind. Basaltgestein zum Beispiel. Aber es gibt Flächen und es gibt Wege, das Gestein zu präparieren und so auszubringen, dass dann da ordentlich Kohlenstoff aus der Luft gebunden werden könnte. Die entscheidende Frage ist natürlich immer, wie viel lohnt sich das?
Genau, was wären denn das für Mengen, die man da verstreuen müsste, damit man Effekt erzielt? Also nicht, dass man da jetzt den ganzen Mount Everest zermahlen muss, um irgendwie ein 0,5% CO2 aus der Luft rauszuholen.
Nee, so schlimm ist es nicht. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Also die Menschheit pumpt ja derzeit etwa 40 Milliarden Tonnen CO2 in die Luft jedes Jahr. Und durch natürliche Verwitterung werden davon gut 1 Milliarde Tonnen CO2 schon gebunden. Also immerhin 2,5%. Wenn wir jetzt nochmal 2,5%, also noch eine weitere Milliarde Tonne mit künstlicher Verwitterung absorbieren wollten, dann müsste man gut 3 Milliarden Tonnen Basaltpulver dafür verstreuen.
Also da muss es vielleicht doch nicht der Everest sein. Dann genügt es ja vielleicht schon, wenn man Rügen zermörsert oder sowas in dieser Richtung.
Vielleicht nehmen wir eine unbewohnte Gegend, das wäre doch zumindest nett.
Naja, und diese Mengen, die klingen zwar viel, 3 Milliarden Tonnen, aber das entspricht gewichtsmäßig etwa der Hälfte der derzeit weltweiten Kohleförderung im Jahr. Also das sind schon Mengen, die wir als Menschheit logistisch in den Griff bekommen könnten. Erst recht, wenn wir natürlich gleichzeitig die Kohletransporte runterfahren, dann hätten wir ja auch freie Transportkapazitäten. Und ja, verteilen müsste man das Gesteinsmehl dann auf etwa 1/5 der weltweiten Anbauflächen. Also diese Zahlen, die sind ja sehr konkret. Die habe ich aus einer Studie, an der auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beteiligt war. Ich suche die nochmal raus und verlinke die dann auch in den Shownotes.
Aber das ist ja wirklich mal was Positives. Also vielleicht kann so ein Verfahren ja zumindest ein weiterer Baustein sein, um unser Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Das finde ich toll.
Ja, und man könnte das dann auch noch auf die gleiche Weise mit auf die Meere ausdehnen tatsächlich.
Wieso? Die Meere nehmen ja sowieso schon wahnsinnig viel CO2 auf, weil sich CO2 ja im Wasser löst. Willst du da jetzt auch noch Gesteinsmehl reinstreuen?
Ja, das will ich.
Also dann los.
Ja, da forscht zum Beispiel gerade das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel dran. Ich habe gerade einen tollen Artikel darüber in der Januar-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft gelesen. Werde ich auch verlinken. Und die Idee ist da, bestimmtes Gesteinsmehl, also zum Beispiel wieder Basalt, aber auch Calciumhydroxid, das ist sogenannter Löschkalk, falls sich auskennt, das zermahlen auch ins Meer zu streuen. Und das Gesteinspulver, das reagiert dann im Meer mit dem CO2, das darin gelöst ist, oder genauer eben mit der Kohlensäure, die sich im Wasser gebildet hat. Und dadurch, ja, wird dann wieder neue Kapazität frei in den Meeren, um weiteres CO2 aus der Luft zu binden. Und außerdem wird auch die Versauerung der Meere dadurch reduziert.
Trotzdem sind da natürlich mal wieder sehr große Mengen in Rede. Also von diesem Gesteinsmehl müsste man jede Menge in die Ozeane bringen, um ähnlich wie an Land dann eben nennenswerte Effekte zu erreichen.
Aber auch das kann ja ein weiterer Baustein sein, wenn man das einfach neben anderen Dingen auch macht. Also mühsam ernährt sich ja das Eichhörnchen. Ein Beruf mit Zukunft wäre da aus meiner Sicht jetzt der Steinmüller. Steinmüllermeister müsste man werden. Das ist das große Geschäft. Generell möchte ich jetzt aber mal sagen, so ein Geoengineering finde ich super. Passend zu unserer heutigen Folge, dass wir das lieben.
Hast es ja noch lieben gelernt.
Wir müssen jetzt aber auch langsam zum Ende kommen. Da habe ich zum Schluss noch eine Frage, die ihr mir auch noch beantworten könnt, vielleicht einigermaßen knapp. Man kann doch das CO2 auch direkt aus der Luft rausfiltern, also mit rein technischen Methoden. Das heißt Direct Air Capturing, habe ich mir mal sagen lassen. Was ist denn damit? Also das hätte ich auch noch gern schnell erklärt, wie das geht.
Ja, also nicht schnell und nicht heute. Das kommt in die nächste Folge, denn dummerweise ist das nach dem heutigen Kenntnisstand mehr ein Problem als eine Lösung. Da gibt's viel Spannendes zu sagen und auch noch grundsätzliche Sachen über die Physik zu lernen. Aber da müssen wir dich auf nächste Woche vertrösten. Dann kannst du bitte hier im Studio wieder antanzen und dann sprechen wir über Direct Air Capturing von CO2 aus der Atmosphäre.
Alles klar, das mache ich gerne, auch wenn es um Probleme geht, aber die sind ja auch interessant.
Ja, und bevor du jetzt gleich zur Zusammenfassung ansetzt, Jens, haben wir ja schon am Anfang versprochen, ja genau, dass wir noch ein paar Sachen hier bequatschen wollten miteinander. Also, die erste richtig gute Nachricht ist, wir drei gehen wieder auf Tour. Das heißt, wir werden eine Live-Tour machen und da geht's auch um Themen, die mit der Energiewende ganz eng verknüpft sind. Das können wir schon mal verraten.
Genau, auf Bühnentour mit einem neuen Programm.
Mit Sachen zum Gucken.
Genau, und wenn ihr das mitbekommen wollt, wann wir wo sind, dann könnt ihr unseren Newsletter abonnieren auf dualsphysiker.de. Da schreiben wir auch die Termine hin, wann wir wo auftreten. Die stehen jetzt noch nicht fest, aber in Kürze sind die dann da. Und wenn sie noch nicht da sind, dann wie gesagt, der Newsletter.
Und der Inhalt des Programms wird sich recht nah an dem bewegen, was in diesem Podcast passiert. Wenn euch der also Freude gemacht hat, dann habt ihr bestimmt auch Spaß daran, uns auftreten zu sehen.
Ja, und jetzt kommen wir noch zu einer ein bisschen traurigen Nachricht, denn nächste Woche sitzen wir, zumindest was diesen Podcast jetzt mal ganz in Ruhe angeht, erstmal zum letzten Mal hier im Studio. Denn dieses Projekt, was wir mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Universität Hamburg zusammen entwickelt haben, das ist auf 20 Folgen angesetzt gewesen.
Genau. Und wir suchen aber natürlich nach Wegen weiterzumachen, weil es uns große Freude macht, weil es noch viel zu besprechen gibt und weil ihr uns ja auch zahlreiche schöne Fragen und Hinweise geschickt habt für Dinge, über die wir ganz in Ruhe weiter reden sollten. Und wir sind deshalb dankbar auch für Hinweise von eurer Seite. Vielleicht kennt ihr jemanden oder kennt jemanden, der jemanden kennt, habt Tipps oder Beispiele für andere Podcast-Projekte, die sowas auch geschafft haben, das weiterzuführen. In dem Fall möchten wir sehr gerne von euch hören. Ihr helft uns außerdem mit Bewertung und Abos. Für den Fall, dass wir hier weitermachen, seid ihr dann sofort wieder informiert, wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft wieder Pling macht und ihr seht, jetzt mal ganz in Ruhe hat wieder was rausgebracht. Damit helft ihr uns auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl mit Bewertungen, Kommentaren und Abos. Das also auf gar keinen Fall aufgeben und bleibt mit uns im Gespräch. Wir möchten nämlich auch mit euch im Gespräch bleiben.
Aber wir hören uns ja nächste Woche nochmal wieder.
Genau, ja. Das war ja noch gar kein Abschied, das war nur eine Vorbereitung.
Nein, darauf. Und falls ihr über das ganze Podcast-Gerede vergessen habt, was wir heute eigentlich besprochen haben, sage ich es nochmal kurz. Wir haben heute gesprochen über Geoengineering oder Geoengineering, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Das sind technische Methoden, mit denen wir Menschen versuchen können, das Klima in unserem Sinne zu beeinflussen. Also in dem Fall wäre das jetzt zu kühlen. Da gibt es grundsätzlich zwei grobe Richtungen, nämlich das Solar Radiation Management. Das ist sozusagen das Management der Sonneneinstrahlung. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man die Albedo der Erde erhöht. Also man kann Flächen weiß machen. Man kann versuchen, tiefe Wolken zu generieren. Diese Überlegungen gibt es. Man kann aber auch mit hochfliegenden Spezialflugzeugen oder Ballons Schwefeldioxid in der Stratosphäre ausbringen. Wenn man das ganz viel macht, dann simuliert das quasi einen Vulkanausbruch und die Partikel, die dann entstehen, reflektieren auch Sonnenlicht und kühlen tatsächlich die Erde. Hat alles Nebenwirkungen, aber das sind Dinge, die diskutiert werden. Spiegel im All wolltet ihr mir gar nicht erklären, weil der Aufwand so groß ist, dass das ohnehin nicht zustande kommt.
Richtig.
Das war Solar Radiation Management, Sonneneinstrahlungsmanagement. Die andere Variante hat auch einen englischen Namen, nämlich Carbon Dioxide Removal. Das heißt, man nimmt Carbon Dioxide, CO2, direkt aktiv aus der Atmosphäre raus. Das geht, indem man zum Beispiel die Erde dabei unterstützt bei den Prozessen, wie sie das ohnehin macht. Sie macht das ja zum Beispiel durch Pflanzenwachstum. Die Pflanzen nehmen CO2 aus der Atmosphäre raus, brauchen das zum Wachsen. Kann man also zum Beispiel durch Aufforstung machen. Das sind dann sozusagen natürliche Lösungen, wie man unterstützt. Besonders interessant fand ich aber auch, dass man die Verwitterung von Gestein, bei der auch CO2 gebunden wird, dass man die auch erhöhen kann oder dass man die Menge des CO2, was dabei gebunden wird, erhöhen kann, indem man Gestein zermalt und somit die Gesteinsoberfläche, die verwittert, vergrößert. Und man kann außerdem auch so ein Gesteinsmehl ins Meer schütten. Dabei würde dann sozusagen CO2 aus dem Meer mit dem Gesteinsmehl reagieren und es würde Platz werden im Meer für weiteres CO2, dass das Meer aus der Luft aufnehmen kann. Das sind alles verschiedene Sachen, die diskutiert werden unter dem Aspekt Geoengineering. Da haben wir heute viele positive, klingende Ideen diskutiert und das ist auch echt spannend und vieles davon ist spannend. Nächste Woche gucken wir uns dann an, wo sind denn mit manchen von denen zum Beispiel auch Probleme, die wir hier noch diskutieren möchten.
Genau, und das wird auf jeden Fall total spannend, weil wir da auch nochmal richtig was Cooles über Physik lernen, also ein bisschen über das Innerste der Physik.
Sehr gut.
Sehr gut. Wir hören uns damit also nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.